Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 36a und 36b, Beratung mehrerer Vorlagen zur Mobilisierung von Bauland, der Sicherung bezahlbaren Wohnens und dem Erhalt der Clubkultur. Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegen mehrere Änderungsanträge und Entschließungsanträge vor. Über den Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, den Platzwechsel zügig vorzunehmen und die Mitglieder der Regierungsbank ihre Gespräche vielleicht etwas weniger lautstark zu führen. Frau Staatsministerin, ich wäre dankbar, wenn Sie meiner Bitte folgen würden und die Gespräche etwas gedämpfter führen würden. Dankeschön. So, ich öffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Kollegen Thorsten Schweiger, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen! Wir reden heute über eine Baugesetznovelle, die einen besonderen Namen hat, nämlich Baulandmobilisierungsgesetz. Dieses Gesetz setzt die Ergebnisse der Baulandmobilisierungskommission weitgehend um. Es ist aber kein Solitärgesetz, sondern Bestandteil der Wohnraumoffensive, die ein Hauptpunkt in dieser Legislatur unserer Koalition war. Wir haben den Instrumentenkasten des Baugesetzbuches an ca. 20 Stellen erweitert und präzisiert. Teilweise sind aber auch eigentumsbeschränkende Elemente dabei. Daher war es wichtig, dass deren Einsatz dieser Argumente nicht wahllos, sondern zeitlich befristet und auch nur da erfolgt, wo die Länder durch eine Rechtsverordnung den angespannten Wohnungsmarkt festgestellt haben. Eine neue B-Plan-Kategorie ist hinzugekommen, der sektorale Bebauungsplan. Er wird bei Notwendigkeit auch in Möglichkeiten bieten, Ziele insbesondere für die Wohnraumschaffung in den sozialen Wohnungsbau zu verankern. Umwandlungen von Wohnungen, die werden begrenzt, ohne jedoch die Eigentumswohnung als Möglichkeit der Alterssicherung abzuschaffen. Daher war die Kleineigentümerklausel, wie wir sie verankert haben, auch so unwahrscheinlich wichtig. Auch der Vielfältigkeit und der Unterschiedlichkeit in den Ländern werden wir gerecht. Denn durch die zeitlich befristete Rechtsverordnung können die Länder einen Korridor abweichen. Besonders herausheben möchte ich auch eine neue Gebietskategorie. Das ist nämlich das dörfliche Wohngebiet. Hier denken wir, dass vielfältige Nutzungsmischungen gerade eben im ländlichen Bereich so einfach besser möglich sein werden. Aber auch das beschleunigte Verfahren für kleine Bebauungspläne nach 13b werden wir beibehalten. Denn die hierbei notwendigen, aber reduzierten Anforderungen haben in der Praxis durchaus gezeigt, dass keinesfalls eine missbräuchliche Nutzung erfolgt. Die Einbettung dieses Gesetzes in die Wohnraumoffensive ist konsequent und flankiert die Maßnahmen wie zum Beispiel das Baukindergeld, die erhöhte steuerliche Abschreibung oder auch die erfolgte Erhöhung und Dynamisierung des Wohngeldes. Jetzt wird es darauf ankommen, zu sehen, wie die Änderungen in der Praxis wirken und wie sie angenommen werden und wie sie genutzt werden. Gegebenenfalls muss man auch noch mal nachjustieren, doch das wird sicherlich Aufgabe in der nächsten Legislatur sein. Zum Schluss meiner Rede möchte ich mich bedanken, insbesondere bei den Vertretern unseres Koalitionspartners, bei Claudia Tausend, bei Bernhard Daldrup, denn der Regierungsentwurf musste erst noch über die sogenannte rote Linie gehoben werden. Und das haben wir gemacht. Erst damit ist es zustimmungsfähig und nun von einem Regierungsentwurf zu einem echten Parlamentsgesetz geworden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Schweiger. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Udo Hemmelgarn, AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir hier heute über das Baumobilisierungsgesetz sprechen, muss man eines vorwegschicken. Es handelt sich wieder einmal um einen Etikettenschwindel dieser Regierung. Dieses Gesetz mobilisiert eines nicht, Bauland. Und es verschärft die bestehende Krise des Wohnungsmarktes weiter. Dieser Gesetzentwurf ist handwerklich schlecht gemacht und präsentiert das gesamte Sammelsurium an Maßnahmen, die kaum etwas bringen, den Bürger aber erheblich beeinträchtigen. Die Bürger werden auf der Grundlage ausgesprochen schwammiger Formulierungen in ihren Rechten massiv beschränkt. Es wird Rechtsunsicherheit geschaffen, wo klare und sinnvolle Regelungen notwendig wären. Die Sachverständigen haben diesen Befund weitgehend bestätigt. Wie üblich hört diese Bundesregierung nur auf die Stimmen, die in ihr Weltbild passen. Welche Ideen finden sich im Einzelnen in diesem Gesetzentwurf? Da ist zunächst einmal der sektorale Bebauungsplan. Hier werden neben den bestehenden Vorgaben für Bebauungspläne zusätzliche Anforderungen formuliert. Anstelle einer Deregulierung, die immer wieder gefordert wird, werden weitere Voraussetzungen geschaffen. Es ist klar, dass schnelleres Bauen so nicht erreicht werden kann. Und es ist illusorisch anzunehmen, dass man auf diese Art und Weise den Mangel an Wohnraum bekämpfen kann. Ein weiteres Highlight des Entwurfs ist die Stärkung des gemeindlichen Vorkaufsrechts. Es kann jetzt auch bei wenig oder unbebauten Grundstücken ausgeübt werden. Und auch die Frist zur Ausübung verlängert sich von 2 auf 3 Monate. Für alle Beteiligten, insbesondere auch für die Mieter, bedeutet das eine längere Phase der Unsicherheit und des Stillstands. Man muss jetzt nicht nur auf das Grundbuchamt warten, sondern auch noch auf die Gemeinde. Von Beschleunigung der Prozesse keine Spur. Weshalb man es den Gemeinden nicht zumuten kann, das Vorkaufsrecht innerhalb von 2 Monaten auszuüben und wie dadurch Bauland mobilisiert werden soll, ist das Geheimnis der Verfassung dieses Gesetzentwurfs. Im Ergebnis lädt die Stadt wieder einmal Verantwortung und mögliche Kosten beim Bürger ab. Ein weiteres wesentliches Element des Gesetzes ist die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen. Teilweise auch kurz Umwandlungsverbot genannt. Mit der Neuregelung des § 250 Baugesetzbuch entscheidet sich die Bundesregierung auch gegen die Bildung und Förderung von Wohneigentum. Nur am Rande möchte ich darauf hinweisen, dass Deutschland schon jetzt die zweitniedrigste Quote an Wohneigentum innerhalb der OECD aufweist und das Medianvermögen der deutschen Haushalte unter dem von Spanien, Italien und sogar unter dem von Griechenland liegt. Wir wissen, dass von Links-Rot-Grün jetzt das Argument kommen wird, dass die meisten Mieter einen Kauf ihrer Wohnung überhaupt nicht leisten können. Das ist leider richtig. Sie können das nicht, weil die Mittelschicht und die unteren Einkommensgruppen durch die Politik des linksgrünen Mainstreams seit über 20 Jahren an Einkommen und Vermögen verloren haben. Es ist aus unserer Sicht zynisch, wenn die gleichen Akteure jetzt auf den Umstand verweisen, um die Eigentumsbildung und damit den Aufbau von Vermögen zu erschweren. Wahrscheinlich will diese Regierung den Bürgern die Lust auf Wohneigentum vor dem Great Reset noch so richtig vermiesen. Zusammenfassend kann man also sagen, die Bundesregierung will die Probleme mit mehr Bürokratie, mit mehr Staat und weniger Privateigentum lösen. Erwartet da noch irgendjemand etwas Gutes? Nachdem man jetzt mehr als ein Jahr von Lockdown zu Lockdown gestolpert ist und nach einem halben Jahr des fast kompletten Impfversagens, sollte jedem klar sein, was das für Folgen haben wird. Sehr geehrte Damen und Herren, das Erschreckende daran ist, dass die Union nicht einmal im Ansatz erkennt, wie weit sie den Weg sozialistischer Irrlehren schon mitgegangen ist. Mit dieser Vorlage zum Baulandmobilisierungsgesetz versuchen sie, Probleme zu lösen, die sie selbst geschaffen haben. Und selbst das können sie nicht. Sie schaffen das eben nicht. Die Änderungsanträge der FDP sind sicherlich gut gemeint. Am wesentlichen Inhalt und am Geist dieses Gesetzes können aber auch diese nichts ändern. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Engelgarn. Nächster Redner ist der Kollege Sören Wartol, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, trinken, essen, Ein Dach über dem Kopf, das sind Grundbedürfnisse. Das Grundbedürfnis, ein Zuhause zu haben, das können sich viele Menschen in Deutschland aber kaum noch leisten, zumindest nicht in den Ballungsräumen dieser Republik. Hier muss etwas passieren, und deshalb bringen wir heute das Baulandmobilisierungsgesetz auf den Weg. Mit diesem Gesetz verabschieden wir das größte baupolitische Vorhaben dieser Legislatur. Es stärkt die Kommunen und den Mieterschutz. Es ist kein Geheimnis, dass das in dieser Koalition kein leichtes Unterfangen war. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun diesen wichtigen Schritt gemeinsam gehen. An erster Stelle möchte ich mich noch einmal bei Vizekanzler Olaf Scholz bedanken. Mit seiner Expertise hat er den Regierungsentwurf maßgeblich geprägt. Und wir haben gezeigt, dass die SPD für bezahlbaren Wohnraum und für die Interessen der Kommunen einsteht. Ich bin aber auch dankbar, dass die Unionsfraktion dieses Gesetz trotz der anfänglichen Blockaden und internen Streitigkeiten mitträgt. Und expliziter Dank gilt da meinem Kollegen Ulrich Lang. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Baulandmobilisierungsgesetz setzen wir den richtigen Rahmen. Erstens, wir stärken die Kommunen bei ihrem Vorkaufsrecht. Wenn Grundstücke verkauft werden, haben sie künftig häufiger selbst die Chance, preiswert zu bauen. Zweitens, wir schieben der Spekulation mit Bauland den Riegel vor. Derzeit gibt es in Deutschland 700.000 Baugenehmigungen, die offenbar nur beantragt wurden, damit Spekulanten auf steigende Preise setzen konnten. Hier bekommen die Kommunen mehr Spielraum. Drittens. Wir geben den Kommunen mehr Mitspracherecht beim sozialen Wohnungsbau, damit auf Filetgrundstücken in Innenstadtlagen nicht nur Luxuswohnraum entsteht. Und ja, dieses Gesetz ist auch ein Mieterschutzgesetz. Wir stoppen das Geschäftsmodell, nachdem ganze Mietshäuser Einzeleigentumswohnungen umgewandelt werden. Und dass Umwandlung angeblich hilft, Eigentum zu bilden, das ist doch pure Fantasie. Die überteuerten Eigentumswohnungen kann sich kaum ein bisheriger Mieter leisten. Es geht um das schnelle Geld. Einkaufen, umwandeln, modernisieren, weiterverkaufen. Und damit ist jetzt Schluss. Und mit Blick auf die Opposition sage ich, Ihre Anträge haben mich enttäuscht. Entweder stehen da Dinge, die wir längst regeln, oder Sie versprechen das Blaue vom Himmel. Vielleicht sprechen Sie einfach mal mit Ihren eigenen Landesregierungen. Liebe Grüne, dem Antrag zur Streichung des von Ihnen hier hochgezogenen Paragraphen 13b hat weder Hessen noch Baden-Württemberg noch Schleswig-Holstein zugestimmt im Bundesrat. Und das ist doch nur ein Beispiel von vielen. Die SPD hingegen zeigt, dass wir unsere Versprechen einlösen und alles für Mieterinnen und Mieter rausholen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss möchte ich noch ein mietenpolitisches Thema ansprechen, das mir wirklich unter den Nägeln brennt. Wir müssen in dieser Legislatur zwingend die Verteilung der Lasten des CO2-Preises regeln. Aktuell würden die Mieterinnen und Mieter die gesamten Mehrkosten alleine tragen. Und wer sich das anschaut, die Zahlen des Deutschen Mieterbundes zeigen, das ist am Ende sozialer Wahnsinn. Und deshalb fordere ich euch, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, fordere ich aber auch den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wirklich auf, hier endlich eine Entlastung zugunsten der Mieterinnen und Mieter mitzutragen. Ich glaube, das sind wir den Menschen schuldig. Ansonsten wird es nichts mit dem gemeinsamen Kampf für mehr Klimagerechtigkeit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Bartol. Nächster Redner ist der Kollege Daniel Föst, FDP-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, werter Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, was soll ich sagen? Das war wieder nichts. Wohnkostensteigerungen sind für viele Menschen immer noch existenziell. Und Sie haben sich in der Großen Koalition über Monate hinweg bei dieser notwendigen Reform im Baubereich im internen Koalitionsstreit verkämpft, anstatt endlich große Linien aufzuzeigen und pragmatisch zu handeln. Die Novelle des Baugesetzbuches und der Baunutzungsverordnung, das wäre wirklich eine Chance gewesen, den Wohnungsmangel in Deutschland ein Stück weit zu beheben. Baulandmangel ist ein Riesenproblem. Baulandmangel ist einer der Flaschenhälse beim Schaffen von günstigem Wohnraum. Aber statt Bauland jetzt zu mobilisieren, wird es umverteilt. Und die ganzen Baugebote, die neuen Verbote, die zusätzlichen B-Pläne, die Fristenverlängerungen, die ganzen neuen Eingriffsrechte, das sind alles weitere Baubremsen und Bauverlangsamer. Sie hauen mit der Bürokratiekeule so hin, dass kein Gras mehr wächst. Das Bittere ist ja, Sie haben die zahlreichen konstruktiven Vorschläge der Verbände, übrigens auch der Bundesländer und der Opposition, einfach ignoriert. Sie haben diese Vorschläge zur Mobilisierung und zur Umnutzung von Bauland in den Wind geschlagen. Deswegen ist es auch keine Reform, die Sie hier vorgelegt haben, sondern alles höchstens ein laues Lüftchen. Und wir Freie Demokraten haben deshalb einen ganzen Stapel an konkreten Vorschlägen gemacht, wie man das Baulandmobilisierungsgesetz noch retten könnte. Wir brauchen endlich mehr Bauland. Wir brauchen endlich digitale Verfahren, digitale Bauleitplanung. Wir brauchen endlich mehr Flexibilität beim Bauen. Wir brauchen endlich eine stärkere Unterstützung der Kommunen. Nur so entstehen die Wohnungen preisgünstig, die die Menschen brauchen. Und übrigens ein Satz zu Ihrem Streit beim Umwandlungsverbot.
Herr Kollege Fürst, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion der SPD.
Gerne.
Das verlängert Ihre Redezeit auch deutlich.
Ja, der Kollege redet auch gerne.
Ja, Herr Kollege Fürst, Sie haben gerade ein bemerkenswertes Wortpaar gebraucht, preiswerten und bezahlbaren Wohnraum. Und finde ich gut, dass Sie davon sprechen, aber Sie sprechen immer nur davon, wenn es um Neubau geht. Und ich bin ja Mitglied einer Wohnungsbaugenossenschaft. Wir sollten im Jahr 1999 verkauft werden, haben dann unsere Bestände im Jahr 2000 gekauft und wir wären an einen sogenannten Aufteiler verkauft worden von Berlin. Wir haben uns gewehrt und haben uns unsere eigenen Bestände. Und es war kürzlich jemand bei mir in der Mietersprechstunde, der guckt auf unsere Genossenschaft und der sagt, Herr Mindrup, ich bin Rechtsanwalt, aber ich weiß, ich kann mir, im Augenblick ist meine Wohnung noch bezahlbar, aber ich weiß, mein Haus ist aufgeteilt worden in Eigentumswohnungen. Und ich weiß, ich werde nach 10 Jahren die Eigenbedarfskündigung bekommen und ich kann mir nicht mehr als Anwalt in Prenzlauer Berg meine Wohnung leisten und ich gucke jetzt schon, wo ich nach Brandenburg ziehe. Das ist doch absurd, weil es zeigt nämlich, dass preiswerter Wohnraum nicht nur neu gebaut werden muss, sondern auch gesichert werden muss und dass wir das Spekulationsgeschäft beenden müssen, weil wir können doch gar nicht dagegen anbauen, Herr Fürst. Wir haben 100.000 umgewandelte Wohnungen in Berlin. Diese Verwertungsspirale wollen wir stoppen und meine Frage ist, warum wehren Sie sich dagegen?
Also Herr Mindrup, vielen Dank für das Co-Referat. Wir werden den Wohnkostenanstieg nur dämpfen können, wenn wir mehr, schneller und günstiger bauen und den ländlichen Raum nicht ausbluten lassen. Es gibt einen Regelungsrahmen, Kappungsgrenze, Mietpreisbremse. Übrigens die Reduzierung der Modernisierungsumlage ist alles korrekt. Es gibt bis zu 10 Jahre Schutz an Eigenbedarfskündigungen oder generell an Kündigungen nach Umwandlungen. Wir haben die Regierung gefragt, wir haben die Staatsregierung gefragt, wir haben die Kommunen gefragt, wie viele Wohnungen werden umgewandelt. Es konnte uns keiner belastbar sagen. Wir haben sogar ein Gutachten in Auftrag gegeben. Es muss möglich sein, dass Menschen sich Eigentum zulegen. Und was Sie machen, ist diese Möglichkeit ihnen zu nehmen. Da sind wir jetzt übrigens auch beim Thema Umwandlungsverbot. Umwandlungsverbot, das jetzt drin ist. Die Probleme der normalen Menschen ist die Sorge, ihre Miete zahlen zu können. Und mit Ihrem Baulandmobilisierungsgesetz kommen Sie da keinen Schritt weiter. Sie verhindern flexibles Bauen. Sie verhindern das Entstehen von weiterem Bauland. Sie hätten die Chance gehabt, Dachaufstockung, Dachaufbau zu vereinfachen. Sie hätten die Chance gehabt, Eigentumsbildung voranzutreiben. Sie hätten viele Chancen gehabt in diesem Baulandmobilisierungsgesetz. Sie haben keine einzige genutzt, obwohl die Vorschläge nicht nur von uns, sondern auch aus Ihren Ländern und aus den Verbänden vorlagen. Und das ist dann leider auch das Problem. Vor dieser Legislaturperiode haben Millionen Wohnungen gefehlt. Nach dieser Legislaturperiode werden Millionen Wohnungen fehlen. Und die Leidtragenden sind die Menschen, die ihre Miete nicht mehr zahlen können. Und das ist das baupolitische Erbe von CDU, CSU, SPD.
Vielen Dank, Herr Kollege Fürst. Nächste Rednerin ist die Kollegin Karin Ley, Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dieses Gesetz steht beispielhaft für die Wohnungspolitik der Großen Koalition. Monate, jahrelanges Gezerre, und am Ende ist ein großer Murks dabei herausgekommen. Dieses Baulandmobilisierungsgesetz trägt einen tollen Namen, aber der Inhalt wird ihm nicht gerecht. Ein schwaches Gesetz, das die Bodenpreise nicht begrenzen und den Ausverkauf der Städte nicht stoppen wird, ein zahnloser Tiger und eine verpasste Chance. Es kommt selten vor, dass wir als Linksfraktion mit Horst Seehofer einer Meinung sind. Bei einem Ziel waren wir es, nämlich darin, die massenhafte Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu stoppen.
Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dr. Hendricks?
Ja, sehr gern. Ja, das stimmt.
Frau Kollegin Ley, wie können Sie sich bei dieser fundamentalen Kritik, die Sie gleich zu Beginn äußern, erklären, dass der Berliner Wohnungsbausenator, der Ihrer Partei angehört, dieses Gesetz begrüßt? Der regiert und hat Erfahrung.
Ja, also ich habe mir sein Interview tatsächlich angesehen, und er äußert sich zu einem Punkt, zu dem ich heute im Laufe der Rede auch noch gekommen wäre, dass nämlich tatsächlich die Preislimitierung des Vorkaufsrechts ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Das begrüße ich ausdrücklich und finde es gut, dass Sie es als SPD durchgesetzt haben. Aber Sie haben es sich erkauft mit einem Haufen von Ausnahmen beim Umwandlungsverbot, was am Ende dazu führen wird, dass sich das Umwandlungsverbot in Milieuschutzgebieten sogar noch verschlechtern wird. Sie werden mit diesen Regelungen dafür sorgen, dass wir einen Flickenteppich haben werden im ganzen Land. Sie schieben die Entscheidung, ob des Umwandlungsverbotes faktisch auf die Bundesländer, und sie überfordern ihre eigenen Verwaltungen mit der Umsetzung. Das können wir als Linke nicht gutheißen. Wie gesagt, es kommt selten vor, dass wir als Linksfraktion mit Horst Seehofer einer Auffassung sind. Wir wollten gemeinsam das Umwandlungsverbot wirkungsvoll stoppen. Leider haben wir an dieser Stelle die Rechnung ohne die Union gemacht, die dieses Vorhaben torpedierte und ihren eigenen Minister auslaufen ließ. Am Ende kommt jetzt eine Regelung heraus, die löchriger ist als jeder Schweizer Käse. Sie verschieben diese Entscheidung, das Umwandlungsverbot, auf die Länder und auf die Kommunen. Diese werden damit überfordert sein. Es kann umgewandelt werden, wenn am Ende bis zu 15 Häuser mit bis zu 15 Wohnungen sind davon ausgenommen. Das hat also mit dem Schutz von Kleineigentümern überhaupt nichts mehr zu tun. Im Milieuschutz wird sich das Umwandlungsverbot tatsächlich auch noch verschlechtern. Für mich eine herbe Enttäuschung. Und eine Verbesserung des Vorkaufsrechts bleibt leider auf halber Strecke stehen, denn wir bräuchten ja eine Ausweitung des Vorkaufsrechts auf die sogenannten Share Deals, denn gegen diese fiesen Tricks der großen Wohnungskonzerne stehen die Kommunen bislang machtlos gegenüber. Gegen die Bodenpreisexplosion, die das Bauen teurer macht, wird es nicht helfen. Deswegen brauchen wir eine Besteuerung der Bodenspekulation und eine Bodenpreisbremse. Zum Abschluss etwas Erfreuliches zum Schutz der Clubkultur. Denn im sogenannten Berghain-Urteil hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass es für die Besteuerung von Kulturstätten keinen Unterschied machen darf, ob die Geige oder der Bass die erste Rolle spielt. Und etwas Ähnliches werden wir heute im Baurecht tun. Clubs befanden sich bisher in der Schmuddelecke des Baurechtes, waren auf einer Stufe mit Sexkinos und Bordellen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Clubs sind ein wichtiger und übrigens international bekannter Teil unserer Kultur. Es wird höchste Zeit, Clubs als Kultur anzuerkennen. Das werden wir heute mit den Stimmen aller demokratischen Fraktionen gemeinsam tun. Das wird ein wichtiger Meilenstein, um die bedrohte Clubkultur zu retten, und es freut mich auch ganz persönlich. Ich möchte mich bei allen Abgeordneten aus dem Parlamentarischen Forum Clubkultur für die gute Zusammenarbeit bedanken. Schön, dass wir das gemeinsam hingekriegt haben. Jetzt bleibt es an der Regierung, diesen Beschluss bis September umzusetzen. Ich darf Sie daran gelegentlich erinnern. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Ley. Nächster Redner ist der Kollege Christian Kühn, Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister Seehofer, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Frühere Baugesetzbuchnovellen, die haben sich dadurch ausgezeichnet, dass man dem besonderen Charakter dieses Gesetzes Rechnung getragen hat. Dem Baugesetzbuch gingen in der Regel aufwendige Planspiele und Simulationen dessen, was man dann ins Baugesetzbuch geschrieben hat, voraus. Zig Berichterstatterrunden, viele öffentlichen Debatten und Anhörungen und eben kein politisches Klein-Klein, weil die Baunutzungsverordnung, das Baurecht, sich eben nicht für das parteipolitische Spiel eignet. In aufwendigen Verfahren wurden also diese Baugesetzbuchnovellen vorbereitet. Und wenn man nun dieses Verfahren der letzten 4 Jahre sich hier anschaut, dann muss man einfach sagen, dieses Verfahren war ein Trauerspiel. Es war nicht nur Corona geschuldet, sondern der Dauerstreit der großen Koalition untereinander, der Streit zwischen CDU und Herrn Seehofer, zwischen SPD und Union hat dieses Baugesetzbuch gelähmt. Dieses Verfahren war dem Baugesetzbuch unwürdig. Ja, weder in Form noch in Inhalt, ja, ist diese Novelle auf der Höhe der Zeit. Und das will ich an 2 Punkten deutlich machen. Erstens der Inhalt, unser Hauptkritikpunkt, die Verlängerung oder die Wiedererrichtung des 13b, Bauen im Außenbereich. Sören Barthold, ohne Umweltverträglichkeitsprüfung, ohne Bürgerbeteiligung, ohne Ausgleichsflächen. Ich sage es noch einmal, deswegen beantragen wir das, weil wir es so ungeheuerlich finden. Ja? Ohne Umweltverträglichkeitsprüfung, ohne Bürgerbeteiligung und ohne Ausgleichsflächen ist es nun möglich, die Flächennutzungspläne zu umgehen. Das bedeutet, oben auf den Flächenverbrauch noch einmal einen draufhauen. Da bleibt mir echt die Spucke weg. Ja? Und das in einer Zeit, in der die SPD die Umweltministerin stellt. Ja? Da geht man mal auf die Seite der SPD-Umweltministerin und da steht drauf die Nachhaltigkeitsstrategie. Ja? Die Flächenreduktion von 30 Hektar bis zum Ziel, bis zum Jahr 2030. Das erreichen wir so nicht. Das ist ein weiteres gebrochenes umweltpolitisches Versprechen der SPD. Das muss man doch mal ganz klar machen. 73 Fußballfelder sind zu viel. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, da möchte ich auch Ihnen eins sagen. Na Prost. Ja, na Prost. Wer seine Heimat liebt, ja, nach dem Motto handeln Sie. Wer seine Heimat liebt, versiegelt sie. Da machen wir Grüne nicht mit. Und deswegen gibt es heute dazu eine namentliche Abstimmung. Und jetzt zum Umwandlungsschutz. Ja? Das ist ja alles richtig, was Sie gesagt haben zum Umwandlungsschutz. Den brauchen wir dringend. Und es ist gut, wenn die Kommunen hier mehr Rechte halten. Aber warum ermächtigen Sie die Länder, darüber zu entscheiden, ob eine Kommune jetzt den Umwandlungsschutz anwenden kann oder nicht? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch eins, was Sie ganz klar hier zum Ausdruck bringen. Sie haben ein Misstrauen gegenüber den Kommunen und deswegen ermächtigen Sie die Länder. Wir Grüne wollen, dass die Kommunen selber entscheiden können, ohne Landesverordnung, dass Umwandlung gebremst wird. Sie schmeißen Ihren Konflikt, den Sie haben, den Ländern vor die Türe. Und das wird zu einem Flickenteppich in Deutschland führen bei der Frage der Umwandlung. Und wir halten das grundsätzlich für falsch. Deswegen lehnen wir diese Novelle ab, ja, weil sie eben nicht das hält, was sie verspricht. Sie ist systematisch falsch. Und ich sage mal eins noch. Ja, nicht nur der Umwandlungsschutz ist an diese Verordnung geknüpft. Die Vorkaufsrechte auch, ja, die Baugebote auch, aber der 13b nicht. Und das ist der Hohn dieser Gesetzesnovelle. Und deswegen können wir nicht zustimmen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Kühn. Sie haben es ja geschafft, Richtung Stimmung im Plenarsaal zu bringen.
Das war mein Ziel, Herr Präsident.
Nur zur Information. Ja, nur zur Information, Frau Kollegin. Nicht. Zwischenfragen können nicht mehr zugelassen werden, wenn die Redezeit bereits abgelaufen ist. So. Nächster. Redner ist der Kollege Ulrich Lange, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, es zeigt, diese Debatte lebt, Wohnraum lebt, und die Regierung macht mit diesem heutigen Gesetz, rundet sie ihre Wohnraumoffensive dieser Periode ab mit einem hartnäckigen und engagierten Bundesbauminister. 5 Milliarden für Sozialwohnungen diese Periode, 330.000 Anträge Baukindergeld, 300.000 neue Wohnungen im Jahr 2020, eine Wohngeldreform und heute das Baulandmobilisierungsgesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt wird gebaut in diesem Land, seitdem diese Regierung mit diesem Bundesbauminister hier am Ruder ist. Wir schaffen Bauland. Wir schaffen Bauland, wir geben einen gezielten Instrumentenkasten, wir erleichtern die Anwendung für Kommunen. Allerdings eins, auch das ist klar, ohne verfassungswidrigen Mietendeckel, und wir ermöglichen weiter Bebauung am Ortsrand. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, alle Couleur aus der Kommunalpolitik haben uns aufgefordert, weiter am Ortsrand Baumöglichkeiten zu schaffen. Wir verhindern genau den Flickenteppich. Wir verhindern genau den Flickenteppich dadurch, dass wir den Ländern die Möglichkeit der Rechtsverordnung geben, damit eben nicht jeder irgendwie macht, was er will, sondern dass das Ganze eine Struktur hat. Und dann haben die Kommunen im zweiten Schritt diesen großen Werkzeugkasten: Vorkaufsrechte, Baugebote, Befreiungen. All das ist das, was wir brauchen, um weiter Bauland zu mobilisieren.
Herr Kollege,
liebe Kolleginnen und Kollegen, einen Satz noch zur Umwandlung. Das ist ja schon abenteuerlich. Das ist ja schon abenteuerlich. 2/3 der Wohnungen sind im privaten Besitz. Und genau diese Kleineigentümer, die gespart haben, um sich diese Wohnung zu kaufen, genau die schützen wir. Wir schützen nicht die große Umwandlung. 3, liebe Kollegin Ley, 3 bis 15 heißt der Korridor, und 5 steht im Gesetz. Und genau hier liegt dann wiederum die Verantwortung der Länder, entsprechend in ihren Regionen, entsprechend mit der Umwandlung umzugehen. Ja, wir wollen die schützen, die sich eine Wohnung als Altersvorsorge, die eine Wohnung in der Familie weitergeben wollen. Die haben unseren Schutz verdient, die haben gearbeitet und sich diese Wohnung erspart. Und die liefern wir nicht aus, auch nicht an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir stärken die Kommunen mit dem kommunalen Vorkaufsrecht. Es gibt genügend Schrottimmobilien, auch in Berlin. Da haben Sie noch viel zu tun mit Ihrer linken Baupolitik, auch die wieder zu beleben. Wir geben Ihnen Möglichkeiten. Wir verlängern die Kauffrist für Kommunen. Auch das ist sicher richtig. Und die Festsetzung von Flächen für sozialen Wohnungsbau in Bebauungsplänen erleichtern wir. Ja, das machen wir für einen begrenzten Zeitraum. Und auch das halten wir für gut vertretbar. Und weil das Land auch Berücksichtigung finden soll in diesem Punkt, in Hofstellen erlauben wir zukünftig 5 statt 3 Wohnungen. Auch das ist richtig, denn es gibt genügend Menschen, die nicht unbedingt ganz mittendrin im Ballungsraum wohnen wollen. Dieses Gesetz ist ein guter, ein starker Kompromiss einer handlungsfähigen Regierung. Ich sage allen, die mitgewirkt haben, von der Bundesregierung, vom Bundesbauminister in die eigenen Reihen zum Koalitionspartner, heute ein weiterer wichtiger Schritt, damit in diesem Land gebaut werden kann. Bauen, bauen, bauen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Lange. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat für die Kollegin Bayram eine Kurzintervention beantragt, der ich stattgeben werde, verbunden mit folgendem Hinweis. Die Geschäftsführer der Fraktionen haben sich auf eine Redezeit geeinigt. Und wir sollten darauf achten, dass diese Redezeit begrenzt und nicht dadurch ausgehebelt wird, dass durch eine Vielzahl von Zwischenfragen, Kurzinterventionen man das dann einfach verändert. Aber Frau Kollegin Bayram, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr
Moment. Jetzt. Sie müssen jetzt.
Ja, ja, sowieso. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege, in meinem Wahlkreis in Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin gibt es Menschen, deren Häuser umgewandelt werden von Eigentums in von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Sie haben gesagt, dieses Gesetz, was wir heute beraten, würde dazu führen, dass die Menschen, also die Mieterinnen, diese Wohnungen kaufen können und dass sie dafür diese Regelung eingeführt haben, dass ein gewisser Anteil an die Mieter verkauft werden muss, damit umgewandelt werden kann. Ist Ihnen denn bewusst und wollen Sie denn, dass die Mieterinnen, die sich das nicht leisten können bei den Preisen, die derzeit in Berlin für Eigentumswohnungen abgefragt werden, an den Stadtrand ziehen, so wie Sie das gesagt haben, dass diejenigen, die sich einfach die Stadt und Friedrichshain-Kreuzberg oder Prenzlauer Berg nicht leisten können, dass die der CDU und Ihnen egal sind, weil mit diesem Gesetz wird die Umwandlung nicht verboten und nicht ausgehebelt. Und wie verhält es sich eigentlich dazu, dass Ihr Minister sich hingestellt hat, der Herr Seehofer, und den Mieterinnen die Hoffnung gemacht hat, dass nicht umgewandelt werden kann und es jetzt doch passiert und Sie das hier auch noch abfeiern? Schämen Sie sich, Herr Kollege.
Frau Kollegin, es ist nicht angemessen, bei einer kurzen Intervention so zu argumentieren. Herr Kollege Lange, Sie haben das Wort zur Antwort.
Also, Frau Kollegin, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Ich würde jetzt wirklich mal, das war jetzt eine Wahlkampfrede für Ihren Bezirk, aber das hat, jetzt bin ich dran. Das hat aber nichts damit zu tun, was ich gerade gesagt habe. Ich habe versucht zu erklären, jetzt mache ich es noch mal. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, für Kleineigentümer, 5 Wohnungen stehen im Gesetz und dann haben wir einen Korridor, den die Länder ausschöpfen können. In Berlin werden das wohl 3, in anderen Bundesländern können das bis zu 15 werden. Das ist die reduzierte Möglichkeit der Umwandlung. Nicht mehr und nicht weniger, habe ich gesagt. Und ich kann nur empfehlen, so wie der Kollegin Ley auch, die behauptet hat, der Milieuschutz würde aufgeweicht. Genau das ist auch nicht der Fall. Dann lesen Sie doch bitte erst das Gesetz, bevor Sie hier populistisch argumentieren. Danke schön.
Nächste Rednerin ist die Kollegin Claudia Tausend, SPD-Fraktion.
Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben dieses Gesetz 3 Jahre intensiv vorbereitet, lieber Christian Kühn, nicht in Planspielen, aber in der Expertenkommission unter Beteiligung auch der Länder und der Fachverbände. Und ich glaube, es ist uns ein gutes Gesetz gelungen. Es gab nicht unberechtigte Zweifel, dass dieses Gesetz noch kommen würde. Ich habe teilweise auch dazu gehört, aber ich habe die Gespräche mit der Koalition in guter Erinnerung und bedanke mich ausdrücklich für die Sachorientierung und Problemlösung bei meinem Kollegen Thorsten Schweiger. Es ist uns hier wirklich ein gutes Gesetz gelungen. Danke an das Ministerium und an den Herrn Minister, der diesem Gesetz jederzeit die Stange gehalten hat. Und Sie haben natürlich das Thema Umwandlungsspekulation aus Ihrer Zeit als bayerischer Ministerpräsident noch in schlechter Erinnerung. Also danke, dass Sie hier hart geblieben sind. Und Kolleginnen und Kollegen, es ist die größte Änderung des Baugesetzbuches seit Bestehen und sie war zielorientiert. Es ist gefragt worden, was ist das Ziel, was ist der Plan? Ja, der Plan ist, und wir haben das erreicht, wir schaffen und sichern mehr und bezahlbareren Wohnraum. Denn es handelt sich hier halt nicht nur um ein Baulandmobilisierungsgesetz, sondern auch um ein Wohnraumsicherungsgesetz und um ein Kommunenstärkungsgesetz. Wir geben den Kommunen eine Vielzahl von neuen und geschärften Instrumenten an die Hand für die schnellere und leichtere Ausweisung vom Bauland. Und das Thema Dachgeschoss und Aufstockung ist angesprochen worden. Lieber Daniel Föst, gerade durch den Paragraphen 31, durch die Möglichkeit von Befreiungen, ermöglichen wir Aufstockungen und Dachgeschossausbauten. Und wir kommen einem dringenden Wunsch der kommunalen Spitzenverbände nach. Mit dem erweiterten und mit dem preisgedämpften Vorkaufsrecht und damit einem Einstieg in das soziale Bodenrecht. Und das gilt auch für den sektoralen Bebauungsplan für preisgedämpften Wohnraum. Ich glaube, dass wir hier an dieser Stelle wirklich einen Einstieg in ein soziales Bodenrecht geschafft haben. Und wir schaffen, es ist mehrfach angesprochen worden, wir stoppen das lukrative Geschäftsmodell der Verdrängung von Mieterinnen und Mietern aus ihren angestammten Wohnquartieren durch Entmietung und Umwandlungsspekulation und tragen so zum sozialen Frieden nicht nur in Berlin, sondern in Großstädten mit angespannten Wohnungsmärkten bei. Die 7-Jahres-Regel, liebe Karin Ley, wird im Milieuschutzgebiet geschlossen und damit wird das Umwandlungsgeschehen in Berlin drastisch gestoppt werden. Und die Praxis wird das zeigen, dass wir hier gut gearbeitet haben. Die Länder sind am Zug, das ist gesagt worden. Ich glaube, das ist wichtig, dann noch mal festzustellen, welche Länder SPD regiert werden. Denn wir werden diese Länderverordnungen zügig umsetzen, um den Kommunen zu helfen und den Mieterinnen und Mietern, allen voran die Stadtstaaten. Und ich fordere alle anderen Länder auf, zügig auch diese Länderverordnungen umzusetzen. Letzter Satz zum Entschließungsantrag Clubkultur. Danke an das Clubforum, an alle, die mitgearbeitet haben. Wir bringen heute gemeinsam diesen Entschließungsantrag ein. Er hilft nicht nur den Clubs und den Live-Musikspielstätten, sondern auch den durch die Pandemie stark unter Druck geratenen Innenstädten. Und ich würde mich freuen, wenn zumindest dieser Entschließungsantrag heute eine breite Mehrheit finden würde. Danke.
Vielen Dank, Frau Kollegin Tausen. Wie viele letzte Sätze es geben kann, das ist einfach unglaublich. Und Handheben, Frau Kollegin Tausen, hilft eigentlich auch nicht. So, letzte Rednerin zu dem Tagesordnungspunkt ist die Kollegin Mechthild, Heil, CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte meinen Blick mal weg von den Ballungsgebieten hin zu den ländlichen Räumen lenken. Denn immerhin sind die ländlichen Räume die Räume, wo die meisten Deutschen leben und auch leben wollen. Wir haben im Baulandmobilisierungsgesetz eine neue Baugebietskategorie, das dörfliche Wohngebiet, etabliert, aber eben auch eine erneute, befristete Auflage dieses 13b Baugesetzbuch, wo wir jetzt schon eine ganze Zeit drüber gesprochen haben. Der 13b, das hat lebhafte Diskussionen ausgelöst im Vorfeld, aber man sieht es ja auch heute, was das für eine heftige Diskussion gibt. Und ich muss sagen, mich wundert die Diskussion, vor allen Dingen, wenn sie immer von der Seite kommt, von Menschen, die gerade eben nicht im ländlichen Raum leben. Für mich, für die CDU-CSU ist es klar, wir haben immer den Flächenverbrauch auch mit im Auge gehabt und natürlich auch die Innenentwicklung ist für uns ganz besonders wichtig und auch bei der Entwicklung des neuen Baugesetzbuches. Für mich ist aber Innenentwicklung und Außenentwicklung wirklich kein Gegensatz. Wir brauchen die Neubaugebiete an Rändern von kleineren Dörfern und von Städten, genauso wie dieses Konzept Jung kauft alt. Und wer so tut, als ob das eine nichts mit dem anderen zu tun hätte, der lügt sich selber in die Tasche. Klar ist auch, wir müssen bei der Innenentwicklung viel mehr tun. Wir müssen viel mehr Gelder, viel mehr finanzielle Mittel in die Hand nehmen und natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen noch anschärfen. Dieses Idyll des hübsch sanierten und vielleicht auch denkmalgeschützten Altbaus im Kleinstadtkern, das ist echt eine Zierde und das ist vielleicht auch in irgendwelchen romantischen Filmen gut unterzubringen, aber das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Winzige Grundstücke, kleine Räume, niedrige Decken, wenig Licht und Luft, schmale Türen, schmale Treppen, nichts behindertengerecht, keine Möbel, die Sie da reinbringen, kein Schallschutz, kein Trittschutz, keine Wärmedämmung, nichts winddicht, aber aufsteigende Feuchtigkeit, weil natürlich die Sperrschichten fehlen. Die Haustechnik veraltet, die Decken und die Fundamente für zusätzliche Lasten nicht geeignet. Wenn ein Liebhaber ein solches altes Gebäude kauft und damit sanieren will, dann hat er weniger als einen guten Rohbau. Und meine Kollegin von den Grünen, ich frage Sie dann, wer hat denn die Kraft, wer hat die Zeit und wer hat die finanziellen Mittel, sich in ein solches Risiko, ein solches finanzielles Risiko bei einem Altbaum einzulassen? Ich lebe im ländlichen Raum und ich kenne diese Häuser und ich kenne auch die Bewohner, die in diesen Häusern leben. Sie finden keinen Käufer für ihre Immobilie und sie finden auch nicht den angemessenen Preis für diese Häuser. Deswegen sage ich, wir müssen auch alte Gebäude mit diesen schlechten Zuständen, die wir ja nun zu Tausenden in Deutschland haben, abreißen dürfen. Nicht sanieren, sondern abreißen. Und das müssen wir auch fördern. Nicht alles, was alt ist, ist auch erhaltenswert, ist ortsbildprägend oder auch denkmalwürdig. Wenn wir die Probleme lösen, dann machen wir das anders, als es die Grünen machen.
Frau Kollegin, ich entziehe Ihnen gleich das Wort, egal ob Sie die Hand heben oder nicht. Ich fordere Sie seit 30 Sekunden auf, zum Schluss zu kommen. Sie haben jetzt noch einen Satz.
Wir machen es anders als die Grünen und die Linken. Wir wollen die Hilfe zum Kaufen, zum Sanieren und zum Abriss von Gebäuden stärken. Und dafür stehen wir als CDU. Und damit setze ich mich mit Ihnen auch gerne weiter im Wahlkampf auseinander. Danke, Herr Präsident.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Damit schließe ich die Aussprache. Wir nähern uns der Entscheidung. Zunächst Tagesordnungspunkt 36a. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Mobilisierung von Bauland. Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen empfiehlt unter Buchstabe A seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 29.396, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 24.838 und 26.023 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegt hier ein Antrag der Fraktion der FDP und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Wir beginnen mit dem Änderungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 29.408. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Keine. Dann ist dieser Änderungsantrag gegen die Stimmen der FDP-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Wir kommen nun zu dem Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 29.409, zu dem sie namentliche Abstimmung verlangt hat. Die Abstimmung erfolgt in der Westlobby. Bitte denken Sie an das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme 30 Minuten Zeit. Gehen Sie bitte nicht alle gleichzeitig zur Abstimmung. Es folgen jetzt gleich noch 8 weitere Abstimmungen nach Eröffnung der namentlichen Abstimmung. Bleiben Sie daher bitte noch einen Moment hier im Plenarsaal. Ich bitte die Schriftführer und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Das ist erfolgt. Dann eröffne ich die namentliche Abstimmung über den Änderungsantrag auf Drucksache 29.409. Die Abstimmungsurnen werden um 12.57 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Wir setzen die Abstimmungen fort, Tagesordnungspunkt 36b. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen auf Drucksache 29.396 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 16.833 mit dem Titel Die Blackbox-Clubszene kreativ und wirtschaftlich. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der FDP-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Unter Buchstabe D seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 26.190 mit dem Titel Mehr, schneller und günstiger bauen für bezahlbare Mieten und Eigenheime. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der FDP-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe E die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 14.156 mit dem Titel Clubsterben stoppen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine. Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Unter Buchstabe F seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 16.043 mit dem Titel Bauland in Gemeinschaftsland, Bodenpreissteigerung bekämpfen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Dann ist diese Beschlussempfehlung bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke mit den Stimmen der Fraktion des Hauses angenommen. Unter Buchstabe G empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 22.594 mit dem Titel Ausverkauf der Städte stoppen, Vorkaufsrecht stärken, Umwandlungen verbieten. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen der FDP und der Linken mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Des Weiteren empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe H die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 15.121 mit dem Titel Clubkultur erhalten, Clubs als Kulturorte anerkennen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine, dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Des Weiteren empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe I die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 16.047 mit dem Titel Spekulation den Boden entziehen, soziale Mischung erhalten und Baurecht nachhaltig ausrichten. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Haben Sie sich jetzt geeinigt? Also wer stimmt dagegen, war die Frage. Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung bei Enthaltung der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe J seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 21.531 mit dem Titel Klimaresilienz der Städte durch mehr Natur und Freiräume erhöhen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine. Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Bevor ich in den nächsten Tagesordnungspunkt eintrete oder ihn aufrufe, möchte ich Sie informieren, dass nach dem Vorliegen des Ergebnisses der namentlichen Abstimmung über den Änderungsantrag die weiteren Abstimmungen über den Entwurf des Baulandmobilisierungsgesetzes sowie über die Entschließungsanträge erst nach den Zusatzpunkten 22 bis 24 Klimaschutz erfolgen werden. Nunmehr rufe ich den Tagesordnungspunkt